14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Ausgabe Juno 2020. Daniela Preis im Gespräch mit Andreas Heidmann über Lyrik. Teil 2.
Jetzt ist es ja so, dass größere Verlage oder auch Literaturagenturen auch oft ausdrücklich betonen, dass sie Lyrik ausschließen. Würden Sie das darauf zurückführen, auf das relativ geringe Interesse?
Ja, ganz schlicht. Das ist eine Frage der Ökonomie. Also wenn Sie ein Verlag sind, Sie müssen mit jedem Buch Geld verdienen, dann können Sie ja errechnen, wie viel Verkäufe Sie vermuten, vielleicht 1.000, und wie teuer das Buch ist, wie teuer der Druck ist. Und wenn da rauskommt, dass die Deckungsauflage, das ist die Auflage, die jetzt erreicht werden muss, dass man sagt, die Kosten des Drucks und so weiter und des Lektorats haben sich eingespielt, dann ist noch nichts verdient, aber das ist die Auflagenhöhe, die erreicht werden muss, dass das Buch kein absolutes Minus ist. Wenn ich die Deckungsauflage also nicht erreiche im Verkauf, dann mache ich das Buch nicht. Früher gab es die berühmte Querfinanzierung, da hat ein Verlag gesagt, angenommen mal Goethe wäre in meinem Verlag, dann würde ich sagen, ja, ein Roman, der läuft richtig gut und da verdienen wir dran. Und weil wir an diesem Buch so gut verdienen, darf es auch ein Lyrikband machen, da verdienen wir nichts dran, haben wir vielleicht sogar kleine Verluste, aber das rechnet sich ja gegenseitig auf. Das heißt, unterm Strich verdienen wir mit diesem Autor Geld, wenn man das mal so rein ökonomisch sieht, ich würde so nicht denken, ich versuche das nur so zu verdeutlichen. Mhm. Unterm Strich verdienen wir mit diesem Autor Geld, weil seine Romane gut verkauft, seine Lyrik wird nicht verkauft. Das funktioniert. Heute funktioniert das in vielen großen Verlagen nicht mehr so. Diese Querfinanzierung ist nicht mehr üblich als Prinzip, sondern jedes Buch für sich genommen muss einen Gewinn ergeben. Und durch diese neue Kalkulation des Gewinns fallen natürlich viele, viele Lyrikbände raus. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ein wirklich großartiger, bekannter Prosaautor in einem Verlag bei Suhrkamp auch ein Lyrikbändchen macht, dann wird Suhrkamp wahrscheinlich sagen, ja, wir machen das dir zuliebe, wenn du auch deinen nächsten Roman bei uns machst. Ja. Das ist dann möglich. Aber jetzt sagen wir, ein reiner Lyriker, der also nur in Anführungsstrichen Lyrik schreibt, hat es da schon schwieriger, weil er dem Verlag sozusagen, wenn er jetzt nicht Erich Fried heißt, dem Verlag nicht diese andere Option bieten kann.
Jetzt ist es ja für Prosa-Autoren schon schwer, bei so einem Verlag unterzukommen, in so einem ja, guten Haus. Und für die Lyriker dann folglich, nach dem, was Sie gerade gesagt haben, noch schwieriger. Was würden Sie denn den Autoren, den Lyrikautoren empfehlen, wo man veröffentlichen kann?
Das ist wahr, das Veröffentlichen ist schwierig. Es war aber, glaube ich, auch zu früherer Zeit schon schwierig. Ich glaube, Goethe hat seinen ersten Gedichtband selber bezahlt.
Ja, ja, glaube ich auch. Ja.
Nicht eigentlich noch machen sollte. Wir sind uns im Klaren darüber. Verlage, die Geld nehmen von Autoren, damit sie ihre Bücher drucken, gehören nicht in unseren Bereich. Die gehören in eine Grauzone. Das sind Dienstleister. Ja. Das sind also keine Verlage im Sinne. Das merkt man auch daran, wenn es Preise oder Auszeichnungen für Verlage gibt, werden die immer ausgeschlossen. Also Verlage, die von Autoren Geld nehmen. Die gehören nicht zu unserem Bereich, die sind im anderen Feld, das sind Dienstleister wie andere Läden, die jetzt Zucker oder Schokolade verkaufen, da muss man was bezahlen, bekommt was. Bei diesen anderen Verlagen ist es immer wieder schwierig, weil die ja überlegen müssen, wie bekomme ich für das, für den Druck, wie bekomme ich das wieder rein, wie kann ich mich für das Buch so engagieren, wie wird es so gut verkauft, dass ich am Ende auch als Verleger existieren kann. Und deswegen kommt es einfach dazu, dass viele Verleger, die dann ehrlich arbeiten, sagen müssen, das funktioniert nicht. Deswegen ist es natürlich für Autoren, die müssen das dann auch sehen, die Autorinnen und Autoren, sehr schwierig, in einem Verlag unterzukommen. Nicht, weil der Verleger jetzt gemein wäre, sondern weil der Verleger ja dasselbe Problem hat eigentlich wie der Autor. Der Verleger muss dann im nächsten Schritt sehen, wer kauft das Buch. Der Autor muss sehen, oder die Autorin, wie werde ich mein Manuskript an einem Verlag, wie kann ich es dort unterbringen? Und der Verlag muss dann sehen, wie kann ich das jetzt hier untergebrachte Manuskript überhaupt verkaufen? Er ist sozusagen, sitzt im selben Boot. Und deswegen ist der Verleger sehr vorsichtig, weil er das finanzielle Risiko trägt. Es gibt seit einigen Jahren dann die Möglichkeit, dass manche Verlage bei Kulturstiftungen und Kunststiftungen für anspruchsvolle Bücher auch Zuschüsse erhalten können. Das heißt, dann wird einem Verlag ein kleiner Förderbetrag überwiesen und er kann dann das Buch machen, was sich am Markt nicht rechnet. Ja, zu den Autorinnen und Autoren würde ich noch sagen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstens das macht, was man möchte, dass man das schreibt, was man möchte, dass man den Prozess des Schreibens, den kreativen Prozess, als das Eigentliche betrachtet. Und das ist, glaube ich, auch das Befriedigende. Wenn man Glück hat, kann man das vielleicht sogar Freunden vorlesen, in seiner Familie vorlesen. Man kann damit auftreten, man kann versuchen, in irgendeinen Lesebühnen damit was zu machen. Man kann es auch zu Zeitschriften schicken. Aber der Gedanke, etwas zu schreiben und sofort zu sagen, das muss jetzt veröffentlicht werden, ist meines Erachtens dann zu kurz gegriffen. Weil das eigentliche befriedigende Erlebnis liegt im Schreiben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man nicht schreiben. Denn es geht nicht darum, dass Schreibendes publiziert wird. Es geht darum, dass im Schreiben der Schreibende zu sich selbst kommt, ein befriedigendes Erlebnis hat, sich wohlfühlt oder sich oder auch leidet. Dass es authentisch ist, das ist das Allerwichtigste. Und dieses, dass es dann publiziert ist, ist dann oft für viele Autoren, dann, die es dann auch geschafft haben, gar nicht mehr so was Besonderes. Dann sagt man, ja gut, ich habe es jetzt geschafft, das Buch ist jetzt in dem Verlag. Deswegen fühle ich mich als Autor oder als Autorin vielleicht im ersten Moment besser, freue mich. Aber auf lange Sicht ist entscheidend, dass ich im kreativen Prozess bleibe, sozusagen schreibe.
Das ist auch so eine meditative Komponente unter Umständen?
Ich denke, das Schreiben ist ja für jeden was anderes. Das mag wäre für manche meditativ, das heißt, für manche mag das eine Möglichkeit sein, frustlos zu werden, manchmal provokativ zu sein oder seine Erinnerungen aufzufrischen oder wiederzubeleben. Das hat ganz viele Möglichkeiten, das Schreiben. Das meine ich jetzt nicht mal im therapeutischen Sinne, gar nicht, sondern das kann auch immer wieder sehr anspruchsvoll sein. Wobei, wie gesagt, ich bin nicht gegen das Veröffentlichen, gar nicht, sonst hätte ich keinen Verlag. Aber ich sehe ja, es gibt so sehr, sehr, sehr viel an Geschriebenen. Nicht alles, was geschrieben ist, können wir veröffentlichen. Und man muss als Schreibender nicht traurig sein, wenn nicht alles veröffentlicht wird. Vielleicht hat man dann in 5 Jahren mehr Glück und dann klappt es. Man muss da ein bisschen gelassen sein, was das Veröffentlichen angeht. Ich drücke allen die Daumen immer, dass es auch klappt mit dem Veröffentlichen. Aber ich weiß auch, manche Leute haben 4, 5, 6 Romane geschrieben und vielleicht beim 5. klappt es erst. Und dann haben sie vielleicht 3 in der Schublade oder heute auf dem Laptop. Das ist halt so. Und man kann, ich weiß auch von großen Schriftstellern, die oft 5 Jahre gewartet haben, bis es dazu kam, dass das Manuskript veröffentlicht wurde. Und wenn man jetzt wirklich mal nachforschen würde, dann würde man wahrscheinlich in vielen Archiven und später in vielen Notebooks ganz viele Manuskripte finden, die vielleicht sogar sehr gut sind teilweise, die alle nicht veröffentlicht sind. Das ist dann vielleicht einerseits schade, aber andererseits muss man das auch aushalten können. Und wenn dann wirklich in einem das Feuer brennt, dass man was schaffen will, dann wird man auch weitermachen.
Ich bin einfach mal hartnäckig und stelle die Frage trotzdem nochmal. Wenn jetzt jemand, der Gedichte schreibt, trotzdem unbedingt veröffentlichen möchte, wo dann am besten? Also vielleicht einen eigenen Blog oder bei einem Self-Publishing-Dienstleister oder vielleicht bei einem kleinen Verlag. Was würden Sie empfehlen?
Ich würde das auch als Prozess sehen. Wenn ich immer schaue, welche Dichter bei uns untergekommen sind, dann sind das meistens Autorinnen und Autoren, die sich damit ihrer Lyrik im weitesten Sinne engagiert haben. Sie haben etwas geschrieben, haben das zum Beispiel, was ein sehr guter Tipp ist natürlich, zu Literaturzeitschriften geschickt. Es gibt ja eine ganze Reihe, das kann man googeln, hier in Leipzig und woanders. Überall gibt es Literaturzeitschriften. Das ist schon mal vielleicht ein erster Schritt. Verleger lesen das, schauen da rein. Das andere ist, dass man sich zu Lesungen anmeldet, schaut, wo gibt es Möglichkeiten, sich bei irgendeiner Bühne einzutragen, dass man da auch einfach mal so auftreten kann, seine Gedichte vorträgt, dass man seinen Freunden vielleicht oder mal etwas vorträgt, die natürlich dann meist schulterklopfend dabei sind, aber trotzdem, man kriegt ja auch das eine oder andere Feedback, kann sich selbst ein bisschen schulen und lernt vielleicht dadurch auch noch besser zu werden in der Lyrik. Also das ist der Prozess, dass man sozusagen, um das auf den Punkt zu bringen, in die Szene hineingeht und es ist nicht so, dass man von 0 auf 100 beschleunigt in einer Sekunde, sondern ich würde das, wie gesagt, als eine, um in dem Bild zu bleiben, als eine Beschleunigungsphase von 0 auf 100 betrachten. Also Phase 10 wäre vielleicht Tempo 10, dass man es mal freundvoll ist. Phase 20 wäre, dass es mal in einer kleinen Literaturzeitschrift steht. Phase 30 wäre, dass man in seinem Ort oder in seiner Stadt versucht, das mal auch irgendwo zu lesen. Und so weiter und so fort. Das heißt also, das Ganze ist ein Prozess. Und wenn man in diesen Halb des Prozesses trifft man Leute, die Interesse haben an Lyrik, man trifft vielleicht den einen oder anderen Verleger, dazu kommt Tempo 40, an Literatur-Lyrik-Wettbewerben teilzunehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Lyrik-Wettbewerben, kleine, sehr kleine, aber auch relativ große. Alles das sind die Phasen, die man sozusagen als Lyriker, gerade in dem Bereich, durchlaufen sollte. Und es ist ganz, ganz selten, wenn nicht ausgeschlossen, dass ein Lyriker zu Hause sitzt, 200 Seiten Lyrik schreibt, das den Surkamp Verlag schickt und der Surkamp Verlag ruft an und sagt, das publizieren wir. Das ist so illusorisch, das gibt es nicht. Also das heißt, das ist ein Prozess, man bewegt sich mit seinem Schreiben langsam in diese Szene hinein. Dann werden wir auch aufmerksam, zum Beispiel 17 Open Mic in Berlin, da kann man seine Lyrik einreichen, wie es jedes Jahr. Und man muss nicht gleich gewinnen. Man kommt vielleicht mal unter den, ich weiß nicht, wie viele Finalisten es da jeweils gibt in der Lyrik, vielleicht 8 oder 10. man kriegt vielleicht ein Feedback von dem Lektorat. Und das ist sozusagen der Weg, auf dem man sich bewegt, bis man sich einen Namen gemacht hat in diesem Kreis. Und dann kommen auch als Verleger, höre ich, der war beim, oder die war beim Open Mic, sage ich, die haben aber interessante Sachen geschrieben, die hat auch mal da veröffentlicht. Und schon ist es ein Kandidat für mich, mit dem ich vielleicht ein Gedichtband mache. Book on Demand kann man natürlich machen. Das ist der andere Bereich, in dem man sozusagen dafür bezahlt, dass man veröffentlicht. Und das Problem, was Sie sich vielleicht denken können, was da entsteht, ist folgendes. Wenn Sie in Verlagen veröffentlichen, für die Sie bezahlen müssen, dann ist das Interesse der späteren der Rezensenten sehr gering an diesen Büchern, ja. Weil Sie immer unterstellen, jemand, der nur gedruckt ist, weil er bezahlt hat dafür, schreibt wahrscheinlich nicht gut. Es gibt bestimmt ganz tolle Sachen bei Book on Demand, aber ich sage erstmal, wie das allgemeine Denken ist. Das allgemeine Denken ist so, besser sind die Autoren, die in den in Anführungsstrichen richtigen Verlagen sind, weil die sozusagen schon gefiltert sind, weil die vielleicht schon Wettbewerbe gewonnen haben, sich in Zeitschriften ihr Können gezeigt haben. Und deswegen, es gibt ja so viel, deswegen konzentrieren wir uns auf diese und nicht auf Autorinnen und Autoren, die für ihre Bücher bezahlt haben. Das ist das Handicap. Und wie gesagt, nochmal, was nicht heißt, dass bei Book on Demand oder woanders nicht ganz tolle Sachen dabei sein können.
Weil es ja trotzdem auch schwer ist, einen Verlag zu bekommen.
Genau, und dann kann das eine No-Lösung sein. Und das ist eben, wo ich dann mich frage, ich persönlich würde mich fragen, ist mir das so wichtig? Ich kann auch in den Copyshop gehen und das 5, 6 Mal oder 10 Mal kopieren und dann guten Freunden geben. Ist mir das Gedrucktsein so wichtig oder ist mir das Schreiben wichtig? Ich weiß, das Gedrucktsein gehört für einen Autor dazu. Ich habe Autoren, die sagen, ich bin erst ein Autor, wenn ich gedruckt bin. Trotz allem sehe ich persönlich, würde ich immer sagen, der Schwerpunkt ist das Schreiben. Und wenn der Schreibprozess mir Befriedigung gebracht hat, dann ist eigentlich schon das 90% der Ernte eingefahren. Und das muss man sich mal immer verdeutlichen. Und dass es dann noch für andere da ist, das ist dann so ein Gedanke, ich bin vielleicht ein großer Autor und die ganze Welt soll das lesen. Das ist eine Träumerei, die selbst wenn sie gedruckt sind, selbst wenn sie in einem guten Verlag gedruckt sind, heißt das nicht, dass ihr Buch jetzt um die Welt geht, ganz sicher nicht.
Sind denn objektive Kriterien vorhanden, nach denen man Lyrik beurteilen kann? Also die Qualität der Lyrik, wenn Sie jetzt die Einsendungen bekommen oder die Angebote, wie entscheiden Sie gerade hier, was gut oder schlecht ist?
Ja, das ist ja die andere Frage, sozusagen nicht aufs Publikum zu schauen, nicht nur, sondern erstmal zu schauen, ist der Text gut an sich? Das ist natürlich sehr schwierig. Ich sagte schon, dass ich mir das Urteil alleine nicht zutraue. Ich habe natürlich eine persönliche Meinung, aber die sagt erstens nicht zwingend aus, dass die Lyrik dann auch, dass das stimmt, dass die Lyrik dann auch gut ist. Zweitens, wenn ich sage, das gefällt dem Publikum, sagt es auch nicht aus, ob es das wirklich stimmt. Es ist nur eine Vermutung, eine Spekulation. Es gibt natürlich Kriterien. Wenn ich schon sagte, wir sind ein Verlag für Gegenwartsliteratur, dann erwarte ich natürlich Texte, die sich auch als gegenwärtige Texte zeigen. Ich hatte jetzt neulich ein Gedicht gelesen, da kam zum Beispiel, und dann google ich dies und das. Ist ein kleines Indiz dafür. Etwas, was ich in der Literatur ausdrücke, in der Prosa und der Lyrik, soll so sein, dass der Leser das Gefühl hat, ja, der berührt mich in meiner Zeit. Und wenn ich jetzt etwas über eine andere Zeit wissen will, dann lese ich halt E.T.A. Hoffmann oder Thomas Mann. Und ich will keinen haben, der das sozusagen nur aufwärmt, sozusagen nur wiedergibt oder wiederholt, was andere schon gemacht haben. Mhm. Es muss immer modern sein oder sogar absolut modern sein. Das ist ein Qualitätskriterium, was ich ja auch als Qualitätskriterium bezeichnen würde, weil grundsätzlich epigonale Dinge nicht mehr ins Künstlerische fallen. Das wäre eine Sache. Und dann kommt natürlich auch die Form dazu. Arbeitet man mit Reim, arbeitet man mit alten Formen oder schafft man es, unsere Zeit bringt ja ganz andere stilistische Möglichkeiten mit sich, schafft man es, die aufzugreifen. Und das zu schaffen, gehört für mich dazu zur Qualität von Texten.
Jetzt ist es ja im Roman, ich sag mal, ein bisschen einfacher für mich als Lektor oder als Verleger zu beurteilen. Ich brauche gewisse Grundelemente, ich brauche einen Spannungsbogen, eine Hauptfigur und Gegenspieler, einen Konflikt. Und ich meine, in der Lyrik gibt es da solche, wirklich zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, das ist dann keine Lyrik mehr, das erfüllt die Anforderungen nicht. Kann man sowas sagen oder ist es gerade mittlerweile in dieser, ja, ich will mal sagen, modernen Zeit, wo auch doch sehr viel Sprache experimentell gestaltet wird, gar nicht mehr so der Rahmen gegeben?
Ich möchte da mal auf die darstellende Kunst ausweichen. Wie oft gehen Menschen durchs Museum für moderne Kunst oder Gegenwartskunst und fragen sich, was ist dieses Bild Kunst oder ist es keine Kunst? Und so ist es auch vielleicht in der Lyrik, dass die Auflösungserscheinungen der Form auch so stark sind, die klassischen, der klassischen Form, dass es manchmal schwierig ist zu sehen, was ist daran das Wesentliche. Und ich sagte schon, das ist ein relativ kleiner Bereich von Menschen, die sich mit der Lyrik auseinandersetzen. Die Lyrik war ja noch nie einfach, weil sie immer eine verdichtete Form war. Sie hat mit Metaphern gearbeitet. Aber diese Prinzipien gibt es auch heute noch. Es gibt noch heute die Möglichkeit, mit Metaphern zu arbeiten, mit Collagen zu arbeiten. Die Lyrik bringt zum Beispiel viele Zitate ein. Man kann Elemente, Montagen einbringen. Also es gibt viele moderne Verfahrensweisen, in denen sozusagen die Lyrik es schafft, ihr Empfinden zum Ausdruck zu bringen. Natürlich, ein Roman, Sie haben es geschildert, hat vielleicht einen Spannungsbogen, muss aber auch nicht jeder haben, aber hat, man kann sich das einfach so vorstellen. Die Lyrik arbeitet mit anderen Elementen und will ja nicht unbedingt eine Geschichte erzählen. Es gibt aber auch das, es gibt auch narrative Lyrik. Das ist sehr breit, das Spektrum der Lyrik. Aber es gibt auch Lyrik, wenn man Celan und auch andere moderne Klassiker sieht, die sind dann hermetisch. Das heißt, sie will bewusst gar nicht in den Bereich kommen, wo wir sagen, aha, das ist das oder das ist das. Das können wir mal einfach so interpretieren, wie ein Kreuzworträtsel, wo etwas gefragt wird und wir müssen nur ein anderes Wort dafür einsetzen. Sie möchte ja gerade die Dinge zum Schweben bringen. Sie möchte, und das ist vielleicht auch ein Zeichen von guter Lyrik, uns auch verstören oder zumindest an unser konventionelles Verständnis rütteln. Sagen, hey, 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 was du jetzt dir erwartest, so, das und das muss so sein, das ist alles gar nicht so. Die Wörter sind in einen anderen Kontext gesetzt. Die Wörter bedeuten plötzlich was anderes. Wir werfen dich hier einfach mal aus deinem gewohnten Denkmuster raus oder auf deinen gewohnten Blickmuster und wie auch immer oder Erwartungshorizont wird vielleicht überschritten oder auch nicht. Das ist auch etwas, was Lyrik bewirken kann.
Sie persönlich waren ja schon vor Ihrer Verlagsgründung Lektor. In welchen Bereichen oder wo haben Sie das aktiv ausgeführt?
Ich habe vor allem auch Sachbuch lektoriert, aber ich habe auch mich schon immer um die Prosa gekümmert. Das war etwas, was mir auch sehr viel half. Ich glaube, als Lektor ist es dann auch wichtig, so die Grunddinge zu beherrschen. Für mich war es, warum dann manchmal Sachbuch und Prosa und auch Lyrik gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Ich kann auch einen Lyriker sagen, solltest du da nicht vielleicht ein Komma machen oder nicht? Satzzeilen sind in der Lyrik natürlich sehr frei. Wir haben natürlich Regeln im Sachbuch ganz streng, in der Prosa auch noch relativ streng, wie Kommata zu setzen sind oder andere Satzzeichen. In der Lyrik ist es relativ frei, weil sie auch rhythmisch ist und ja, Zeilenbrüche hat. Trotzdem muss auch da überlegt sein, mache ich Kommata oder nicht? Vor allem muss das dann, wenn man einmal ein Prinzip angewandt hat, das auch immer wiederkehren. Und diese Schulung, die ich als Sachbuchlektor hatte, war für mich auch in diesen Dingen sehr wichtig, weil ich auch sozusagen mit der Präzision da herangehen kann. Insofern ist das natürlich eine sehr gute Schulung gewesen.
Im Verhältnis zur Lyrik, wie viel bekommen Sie von Autoren angeboten an Romanen, an Erzählungen?
Ja, weil unser Verlag ja schon so positioniert ist, dass wir sehr viel Lyrik publizieren. Ja, das ist ja auch mal ein guter Vorschlag, wenn man Lyrik oder überhaupt ein Manuskript schickt an einen Verlag, sollte man zumindest vorher mal auf die Webseite gehen, schauen, macht der Kochbücher oder macht der Meditationsbücher oder macht der Lyrik und dann sehen, dass man Texte schickt, die auch ins Verlagsprogramm passen. Und wenn jetzt Autoren und Autorinnen schauen, das machen ja auch viele, dann sehen sie natürlich bei uns, der Verlag macht 4 Lyrikbände, dann mal einen Roman, dann wieder 3 Lyrikbände, dann wieder ein Roman, dann ein Erzählband. Dann wissen sie natürlich auch, was sie einreichen und deswegen kriegen wir sehr viel Lyrik, weil natürlich die Autoren sehen, das ist eigentlich ein Verlag, der einen Schwerpunkt hat in der Lyrik und so sind dann auch gewichtet die Einsendungen, also vielleicht 60% Lyrik, 30% Prosa. Ja, und bleiben noch 10% über für Quatsch. Also, dass uns jemand wirklich, ich sag's immer wieder, Kochbücher schickt und so. Und naja, und dann denkt man, dann kriegt man das auch manchmal als Mail-Anhang und dann sieht man in der Mail, dass die Leute das an 50 Verlagen gleichzeitig geschickt haben. Ja. Dass die einfach irgendwie, weiß nicht woher, so eine Liste haben, Verlage in Deutschland. Und die mal alle in CC setzen und dann unten ihr Manuskript einhängen. Sowas wird sofort gelöscht. Weil das ist auch gegenüber den Verlagen nicht angemessen, einfach ein Manuskript ganz wild an 50 Verlage zu schicken, worunter gewiss dann viele sind, zu denen das Manuskript gar nicht passt. Man muss also auch ein bisschen Respekt haben oder sagen wir, ja, einfach nur ein bisschen Höflichkeit. Wenn ich ein Manuskript schicke, sollte es zumindest in etwa, ich kann das natürlich nie ganz genau wissen, aber wie gesagt, ein Kochbuch muss man Literaturverlagen schicken, es sei denn, es ist ein literarisches Kochbuch, das gibt es ja nun auch. Aber das habe ich noch nicht erhalten.
Ja, mehrheitlich haben Sie schon den Eindruck, dass die Autoren sich das vorher überlegen.
Denke ich schon, weil manche haben ja auch Angst oder Bedenken, die zwar gering sind, aber die ich verstehe, dass wenn man mal einfach ein Manuskript an 50 Verlage hängt, plötzlich jemand sagt, ach, das ist doch toll, da schreibe ich jetzt einfach meinen Namen drauf und dann ist es mein Manuskript. Ja? Mhm. Man könnte es sozusagen klauen. Natürlich könnte der andere Autor dann sagen, ja, das ist aber mein Manuskript gewesen, aber vielleicht merkt das erst 3 Jahre später. Ja? Also insofern sind natürlich auch Autoren, die sowas machen, einfach so blind an 50 Verlage schicken, gehen natürlich auch ein kleines Risiko ein, dass ihr Manuskript einfach durch die Welt wandert und irgendjemand, man weiß ja nicht, wer unter diesen 50 alles ist, ob das an wen das dann, zwar geht es an die Verlage, aber wer dann da gerade sitzt und was weiß ich nicht alles. Das heißt, diese Streuung ist ja groß, damit könnte auch die Gefahr bestehen, dass das an Stellen landet, wo man es gar nicht haben möchte. Also das heißt, es ist ja auch im Interesse der Autorinnen und Autoren, das Buch an jemanden zu schicken, gezielt und mit dem Glauben und dem Wissen darum, dort kann man auch was damit anfangen.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber warum finde ich dann trotzdem auch Romane und Erzählungen bei Ihnen? Warum nicht ausschließlich Lyrik?
Tja, sagen wir mal so, wir sind schon ein Verlag, der sehr spezifiziert ist. Das heißt, es gibt ja einen normalen Verlag, was man Publikumsverlag nennt. Der hat Sachbücher, der hat Theaterbücher, der hat Lyrik, der hat Meditationsbücher. Das heißt, wir sind schon ein reiner Literaturverlag. Wir machen also nur fiktionale Texte und wir machen keine dramatischen Texte. Und unter den fiktionalen Texten ist unser Schwerpunkt Lyrik. Und das reicht natürlich bis zum Roman, wobei man sehen muss, eine Sparte ist die Lyrik. Kann man wirklich fragen, warum dann plötzlich auch ein Roman oder mehrere Romane. Wir haben aber auch schon von Anfang an gesagt, neben der Lyrik machen wir auch kleinteilige Dinge, wie es gibt ja auch sowas wie Kurzprosa, kleine Erzählungen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Lyrik über die kleine Erzählung, über die Erzählung zum Roman führt automatisch, aber man versteht dann vielleicht, wenn man auch sieht, dass wir viele Kurzprosa publizieren, kleine Erzählungen, dass der Weg zum Roman jetzt nicht ganz so weit ist. Und das ist sozusagen vielleicht das Ende des Spektrums, dass man auch hier hin und wieder einen Roman macht, so wie wir eben auch mal eine Erzählung machen oder Kurzprosa, wir nennen die dann Miniaturen, das sind oft Prosatexte, die sind vielleicht nur eine halbe Seite lang. Da gibt es dann also auch diese Beziehung von der, könnte man sagen, Lyrik-Schwerpunkt über die Kurzprosa bis hin zum Roman. Man könnte sich natürlich noch mehr konzentrieren. Es gibt auch 2, 3 Verlage in Deutschland, die ganz radikal nur Lyrik machen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich mich da so extrem beschränken sollte. Wenn ich denn mal einen tollen Roman oder eine tolle Erzählband angeboten bekomme, dann mache ich den sehr gern. Das gehört für mich dann auch in dem Bereich des Literaturverlages. Zumal, weil ich selber auch persönlich sehr gerne Romane und Erzählungen lese.
Jetzt haben wir schon vor einer ganzen Weile gesagt, dass die großen Verlage Lyrik eher ablehnen, weil es ja gar nicht so verkauft wird. Bei Ihnen scheint es aber gut zu funktionieren. Sie haben so einen recht stabilen Leser- und Kundenstamm und Sie haben auch einige Förderer, die Ihnen finanziell unter die Arme greifen. Also ist doch die Lyrik in der Gesellschaft angekommen oder verwurzelt. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich.
Das ist wahr. Aber das ist doch generell bei Kunst so. Ich habe ja Musik studiert und wenn man dann Beethoven so nah spielt, dann steht da immer gewidmet diesem und jedem Fürsten und jedem und diesem Fürsten. Das heißt, auch die Musiker damals mussten immer sehen, wer bezahlt sie. Und das war dann der Adel. Das heißt, es war nie so, dass die Gesellschaft oder der Markt die Kunst finanziert. Das ist vielleicht eine neuere Anschauung, dass man sagt, ja, ein unterhaltsamer Roman kann sich selbst finanzieren, der wird verkauft, das ist ein Geschäft. Aber wenn wir schon zum Theater oder zur Oper kommen, wissen wir alle, dass die Opern nicht sich dadurch finanzieren können, dass sie Eintrittsgelder nehmen. Das wäre ein Bruchteil dessen, was sie eigentlich brauchen. Mhm. Dann kann man generell fragen, ist Kultur nicht eine Leistung, die Demokratie oder das Land mitträgt? Also früher, als es die Demokratie nicht gab, hat der Adel das gemacht. Da war es bestimmt nicht in besseren Händen als heute, wo die Demokratie das macht. Und da gibt es eben die Kunst- und Kulturstiftung, die fast die Aufgabe des Adels übernommen haben. Heute würde Beethoven nicht mehr schreiben für Fürst XY diese Sonate gewidmet, sondern ich danke der Kulturstiftung. Was es in jedem Fall heißt, ökonomisch hat sich das nie gerechnet, die Kunst und die Kultur. Auch wie wir hörten bei Goethe nicht, der seinen ersten Gedichtband bezahlte. Und so ist es halt so, auch in vielen Teilen der Literatur, vor allem in der Lyrik natürlich, aber auch bei Erzählungen, bei Kurzprosa, dass viele Bereiche dort ökonomisch nicht wirklich tragen. Es war vielleicht mal eine Zeit in den 70er, 80er Jahren, dann waren die 68er da, war ein sehr starkes Bildungsbürgertum, eine sehr große Leseintensität da, dass sich da zu der Zeit auch viele Literatur am Markt gerechnet hat, viele große Romane und so weiter, die dann vielleicht 100.000-fach verkauft wurden. Oder die sehr anspruchsvolle Literatur, die hatte es dann schon immer schwierig. Und deswegen Ist es eigentlich heute ein normaler Zustand, so wie man früher versuchte, den Adel für sich zu gewinnen, damit das finanziert wird, wie man heute eben versucht, sich an Stiftungen und an andere Kultureinrichtungen zu wenden, damit sie etwas für die Kultur und am Ende damit auch für die Autorinnen und Autoren tun?
Aber hätten da nicht sogar die größeren Verlage die besseren Chancen und die lehnen es dann trotzdem tendenziell eher ab, Lyrik zu veröffentlichen?
Sie müssen sich eine Förderung jetzt nicht so vorstellen, dass damit der Gießkanne Geld gegossen wird, ja? Sondern Förderung ist immer ein schwieriges Metier, sie ist sinnvoll, sie ist gut, sie ist aber immer auch nur ein Anteil. Und ich denke, wenn jetzt ein großer Verlag einen populären Roman macht, dann gehen die Gewinne in ganz andere Dimensionen. Für den Verlag, für den Großen wird sich das wahrscheinlich trotzdem nicht lohnen, bei einer Kulturstiftung anzufragen, um Förderung zu bitten, die dann, wenn man eine konkrete Zahl nennt, vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro ausmacht. Ich will es aber nicht voraussagen, am Ende sitzen dort auch Leute und stellen dort Anträge. Das kann ich ja nicht alles genau feststellen. Aber ich denke mal, von der Dimension her ist es für große Verlage, für ihr Überleben nicht so entscheidend, dass sie mal ein Gedichtband gefördert kriegen. Deswegen kümmern sich wahrscheinlich eher die mittleren und kleineren intensivst darum, weil das für sie auch ein Standbein ist.
Haben Sie denn abschließend etwas, das Sie gerne den Autoren mit auf den Weg geben wollen oder das Sie noch über Ihren Verlag erzählen wollen?
Was mir sehr wichtig ist, das Schreiben, was Großartiges ist. Ich freue mich immer, wenn ich auch jüngere Leute sehe, die zu schreiben beginnen, die einen Blog machen. Wir haben früher Tagebuch geschrieben, vielleicht gibt es das ja auch heute noch so in so einer Kladde. Ich finde, das ist sehr wichtig. Man lernt sich selbst besser kennen, man lernt seine Gedanken zu ordnen, man lernt einfach besser zu kommunizieren, man lernt sehr, sehr, sehr viel. Das ist eine tolle Kulturleistung, eine tolle Kunst. Und deswegen finde ich einfach generell es gut, alle Leute zu ermutigen, wenn sie denn ein bisschen Interesse haben, zu schreiben. Und dann sagen, das Schreiben ist das Eigentliche. Und wenn aus diesem Schreiben mehr wird, dann ist auch gut. Aber das sollte man nicht sozusagen sofort als Ziel sehen, sondern wie es immer so schön heißt, der Weg ist das Ziel, das Schreiben ist das Eigentliche. Ich glaube, das würde ich am liebsten jetzt den beginnenden Autoren, natürlich nicht einen Autor, der sowieso schon 10 Bücher hat, ich meine aber jenen, die zu schreiben beginnen oder die dabei sind, zu sagen, dass eigentlich der Weg das Eigentliche ist.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de